warum lässt er dann all die Dinge zu? Heute Morgen erzählte mir meine Schwester, wo ich übernachtet habe, die wohnen nicht so weit weg hier, dass es im Hohen Venn brennt. Ich weiß nicht, wer von euch, von Ihnen schon mal durchs Hohe Venn gegangen ist. Das ist eine sehr beeindruckende Geschichte. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das brennt, das ist nicht mal eben so mit Wasser wegzumachen. An wie vielen Stellen stellen Menschen sich genau diese Frage? Gott, wenn du da bist, warum passiert das? Ich glaube doch an dich, ich vertraue dir doch. Da stelle ich dann doch fest, Gott, deine Wege sind manchmal so merkwürdig, so komisch. Wenn ich dann erzähle aus meiner Biografie, dass mein Papa gestorben ist, als ich 6 Jahre alt war, dass meine jüngste Schwester, das ist dann, wir waren dann 5 Geschwister, als dass meine jüngste Schwester 2 Monate danach geboren wurde, dann sehe ich schon bei vielen Leuten im Kopf, was sind das für Verhältnisse gewesen? Ja, im Nachhinein als Erwachsener darüber nachzudenken, war schon schwierig. Als Kind war das halt einfach so. Und Gottes Wege sind manches Mal sehr erstaunlich. Manchmal ist es wie in einem dunklen Tal. Du hast uns eben aus dem Psalm 23 vorgelesen. Es ist wie in einem dunklen Tal, wo man überhaupt nicht weiß, und was ist jetzt dran? Was kommt denn? Was wird? Glaube an Gott, ich gebrauche dieses Wort Glaube eigentlich gar nicht mehr so sehr. Sondern was bedeutet Glaube eigentlich? Glaube bedeutet, Matteo, was hast du mit mir eben gemacht? Du hast mir vertraut. Du hast darauf vertraut, dass ich nicht hinter dir stehe und Däumchen drehe oder rumturne oder so, sondern dass ich dich wirklich auffange. Stimmt's? Ja, er nickt ganz zuversichtlich. Hat ja geklappt, ne? Aber hat ein Glück. Okay. Manchmal sage ich, mir ist noch fast nie jemand hingefallen. Einmal ist mir jemand hingefallen. Das lag aber daran, dass ich mich gerade umgedreht habe und noch nicht gesagt habe, er sollte sich jetzt fallen lassen. Und da hatte sie einfach schon fallen lassen. Zum falschen Zeitpunkt. Das war nicht so toll, war auch im Rahmen eines Gottesdienstes. Und dann habe ich gefragt, sollen wir es nochmal probieren? Wisst ihr, was die Antwort war? Ja. Das hat mich sehr beeindruckt. Und dann hat es geklappt. Waren wir alle ein bisschen konzentrierter dabei. Das ist manchmal eine ganz spannende Geschichte. Und in solch eine Geschichte des Vertrauens möchte ich euch und Sie mit hineinnehmen. Das ist nämlich genau die Geschichte, die wir gestern gehört und gebaut haben. Ich lese einfach mal 2 Sätze. Naaman, das ist der General des Königs von Syrien, der war ein hervorragender General vor seinem Herrn, dem König, und wertgeachtet. Denn durch ihn gab Gott den Syrern Sieg. Also das waren richtige Soldaten hier. Aber er war aussätzig, hatte eine Hautkrankheit. Aber die Kriegsleute, also die Soldaten der Syrer, waren ausgezogen und hatten, was hatten die geklaut? Ein kleines Mädchen. Dich habe ich gestern geklaut. Aber sie hat mitgemacht, das fand ich gut. War nicht so schlimm. Und sie wollte sogar mit mir mitgehen. Das fand ich ja nochmal besonders. Ich glaube, weiß nicht, ob die sich gewehrt hat. Das ist der Rahmen, um den es geht. Und dieses Mädchen, da könnt ihr sie sehen. All die Bilder, die ihr jetzt seht, die könnt ihr unten im Detail nochmal sehen. Und achten nachher mal drauf. Es sind insgesamt, ich glaube, 8 Szenen. Immer die gleichen Personen sind an den verschiedenen Stationen immer auch gleich zu erkennen, sodass man die Geschichte gut erkennen kann. Also, da ist das Mädchen, ihr könnt es sehen, rechts mit den blonden Haaren, musste halt arbeiten und die Frau vom Naaman hat offensichtlich traurig reingeschaut und das Mädchen fragt, was ist denn los? Ja, der ist aussätzig. Und dann sagt das Mädchen, ist ja noch, was sie gesagt hat? Wo sollte der Naaman hingehen? Ja, wohin, Matteo? Nicht ganz. In ein anderes Land sollte er gehen, und zwar zu den Propheten. Ah, zu den Propheten. Da werden wir gleich noch zu kommen, was denn das so ist. Und der Naaman kriegt das von seiner Frau natürlich gesteckt. Die freuen sich natürlich, wenn es da Hilfe gibt. Und Naaman, das werden wir aber gleich mal erst noch mal gucken, da gibt es noch ein Lied. Das würde ich gerne mit euch auch noch mal schnell zusammen singen. Ich gehe davon aus, dass ihr das nicht kennt. Das macht aber gar nichts, das geht so. Trau dich. Genau, diese Wellen bedeutet klatschen. Trau dich, trau dich. Jesus hält fest. Trau dich, trau dich, weil er dich nicht verlässt. Trau dich, für ihn grad zu stehen. Trau dich, mit Jesus zu gehen. Okay, das haben wir schon mal gehört. Wir werden das gleich noch brauchen. Das müssen wir noch kurz erklären. Wir reden, in diesem Lied wird von Jesus gesprochen. Jesus ist der menschgewordene Gott, der uns erklärt hat, wie Gott ist. Aber dazu werde ich jetzt nicht noch viel mehr erzählen. Okay. Also, Naaman hat das gehört und geht zu seinem König. Könnt ihr den König erkennen? Da sitzt er auf dem Thron. Also ein besonderes Kunstwerk in Gelb, das ist euch richtig geglückt. Könnt ihr den Kronleuchter sehen, der da hängt? Was man alles so mit Lego machen kann, das ist ja echt irre. Der erzählt also, denn der Naaman erzählt seinem König, das und das hat das Mädchen gesagt. Und der König, ich lese es uns am besten einfach vor. Typisch König. Der König von Syrien sagte, dann geh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und dann zog Naaman hin und nahm 10 Zentner Silber und 6000 Golddukaten und 10 Feierkleider mit sich und brachte den Brief dem König von Syrien, von Israel. Geschenke und Silber, guck mal, das hatte der König neben seinem Palast stehen. Da sind die ganzen Schätze und rechts davon von dem Palast, das passt, war so viel, das passte gar nicht auf ein Bild drauf. Da werden dann die Kisten fertig gemacht, um das dann nach Israel zu bringen. Ich habe so gedacht, das ist ja ganz typisch Mensch. Typisch König. Ich habe ganz viel zu leisten. Ich habe Geschenke, ich habe Silber, ich habe Gold, ein Empfehlungsschreiben. Ja, es ist zutiefst menschlich, wenn wir uns vorstellen, wie Gott wohl zu handeln hat. Kennt ihr das? Wir haben so eine Idee, das müsste passieren, wenn ich an Gott glauben soll. Oh, ich habe eine nette Geschichte die Tage gelesen. Da stürzt einer ab, hält sich gerade so noch an einem Stamm fest, an einem Ast fest und schreit ganz laut, oh Gott, rette mich, wenn du mich rettest, dann will ich dir vertrauen, will ich an dich glauben. Auf einmal kommt eine Stimme und sagt, das haben schon viele gesagt. Aber ich bin nicht wie die anderen. Ich glaube, ich vertraue dir dann wirklich. Gut, sagt die Stimme, dann lass los. Loslassen, bin ich denn verrückt? Merkt ihr? Wir haben unsere Vorstellung, wie Gott funktionieren sollte. In dieser Geschichte, ob sie tatsächlich passiert ist, weiß ich nicht. Vielleicht auch nur eher ausgedacht. Tickt genau der, der abgestürzt ist. Er hat genau einen Plan zu wissen, wie Gott wohl zu helfen hat. Aber das ist anders. An verschiedenen Stellen in der Bibel wird sehr deutlich, dass wir nicht über Gott bestimmen können. Er hat Mittel und Wege, von denen wir keine Ahnung haben. Man muss sich schon wundern, wenn David in einem Gebet in der Bibel sagt, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es gut, er wird es richtig machen. Und dann lese ich noch einen Satz, der heißt, gut ist es, geduldig zu sein und schweigend zu warten auf die Hilfe des Herrn. Meine Frau und ich sind gerade in einer Situation, wo es langsam darum geht, Dinge zu verändern, eine Entscheidung zu treffen. Und als ich das hier nochmal aufgeschrieben habe, habe ich gedacht, Knut, die Predigt ist eigentlich für dich. Gut ist es, geduldig zu sein und schweigend zu warten auf die Hilfe des Herrn. Da passt das Lied gut dazu. Okay, jetzt wisst ihr ja, wie es geht, könnt einfach mal mitmachen. Trau dich, Jesus hält fest. Trau dich, weil er dich nie verlässt. Trau dich, für ihn grad zu stehen. Trau dich, mit Jesus zu gehen. Manchmal muss man an sowas erinnert werden. Dann geht das weiter. Typisch Hauptmann, natürlich. Da macht er sich auf den Weg. Da kann man den Empfehlungsbrief schon in seiner Hand sehen. Er hat gleich drei, also auf dem Bild haben wir drei Mitarbeiter, die ihn die ganze Zeit dann auf der Reise begleiten. Ich mache mich auf den Weg. Ich habe die Schätze dabei. Aber Naaman, möchte ich fast sagen, ich glaube, du hast noch gar nicht verstanden, dass Gottes Wege ganz anders sind. Immerhin, er ist zielgerichtet auf dem Weg und verpasst dabei die Höhle, die an dem Wegrand ist, am Wegrand liegt. Wenn ihr von oben, das Bild ist von oben gemacht, da könnt ihr hinten sehen, wie die Kutsche unterwegs ist. Hätten sie angehalten, dann hätten sie noch viel mehr Schätze gefunden. Nun denn, und was in Israel los ist, in Samaria, der Hauptstadt von Nordreich Israel, da ist schwer was los. Das ist der andere Palast. Die konnten nicht so gut, also so Hochpaläste bauen. Gut ist ein falsches Wort. Die haben eher schnell das Dach drauf gemacht. Könnt ihr den König entdecken? Der sieht, ja, da ist der König, danke für die Assistenz. Der sieht den Naaman. Ihr könnt erkennen, dass der Naaman den Empfehlungsbrief schon in der Hand hat. Der König traut seinen Augen nicht. Das ist doch der General, der mit der syrischen Armee unser Land überfallen hat. Was will der denn hier? Nun, wenn der hier ankommt und nicht mit der ganzen Armee, sondern nur mit einigen Begleitern, dann ist das schon ein bisschen merkwürdig. Das kann doch, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Da ist bestimmt ein Haken an der ganzen Sache. Ich lese mal einfach aus der Bibel vor. Der ist also da, ist angekommen und dann bekommt er den Empfehlungsbrief von dem Naaman ausgehändigt. Ich lese vor, was in dem Brief steht. Der lautete folgendermaßen: Wenn dieser Brief zu dir, König, kommt, dann sollst du wissen, ich habe meinen General Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und an dieser Stelle passiert etwas. Der König, spinnst du eigentlich? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Also hört euch das an, da ist der, der schickt seinen General. Bin ich denn Gott? Kann ich den heilen machen? Geht doch gar nicht. Der will nur Zoff mit mir haben. Hat sich jemand erschreckt? Das war auch so gewollt. So ähnlich stelle ich mir das im Palast vor. Ja, die Kinder wussten ja schon Bescheid, das war ja gestern genauso. Ne? Da flog der Brief noch durch die Gegend. Die Mitarbeiter kriegen das auch mit. Naaman denkt, was ist denn jetzt hier los? Ein bisschen merkwürdige Geschichte. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da schwer was los gewesen ist. Und dann wird berichtet, dass der Prophet Elisa, heißt er, dass der Prophet Elisa von der ganzen Geschichte etwas mitbekommt. Propheten sind Menschen, die im Auftrag Gottes gewissermaßen als Boten Gottes unterwegs sind und Botschaften. Ein Bote gibt eine Botschaft weiter. So sagt das ja schon das Wort. Woher der das gewusst hat, wie er das erfahren hat, weiß ich nicht. Tut aber eigentlich auch nichts zur Sache. Gut ist jedenfalls, dass der Elisa davon gehört hat. Und wo sollte der noch hingehen, der Naaman? nicht zum König von Israel, sondern zum Propheten. So geht das manches Mal. Wir meinen zu wissen, wie Gott zu funktionieren hat. Naaman hatte keine Ahnung davon, dachte, der König ist die beste Adresse. Woher Elisa das nun wusste, dieses Theater, keine Ahnung, aber ist auch nicht wichtig. Für Gottes Reden hatte der Prophet auf jeden Fall ein offenes Ohr. Und er sagt, der Naaman soll zu ihm kommen. Das finde ich spannend, dass Naaman sich tatsächlich darauf einlässt. Naaman lässt sich auf die merkwürdige Situation ein. Ich lese vor. So kam Naaman mit seinen Pferden und den Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da hinten könnt ihr zwei Mitarbeiter und den Naaman sehen. Und hier vorne ist einer von denen, der füttert gerade die Pferde nach der langen Reise. Immerhin war es ja von Damaskus bis Samaria ungefähr 150 Kilometer. Das war ja auch nicht mal so eben zu machen. Dass Naaman sich auf den Weg gemacht hat, vielleicht ist das eine Auswirkung des Glaubens von dem Mädchen. Manchmal glauben andere für dich. Ich habe eine Tante gehabt, die hat mir mal gesagt, als ich sie besucht habe, Knut, bete für mich, ich kann nicht mehr beten. Das ist mir tief ins Herz gegangen. Vielleicht ist das manchmal dran, für andere zu beten, für andere Menschen zu vertrauen, dass Gott Türen öffnen und Situationen verändern kann. Mir ist jedenfalls aufgefallen, glaubwürdiger Glaube hat Folgen. Ihr wisst schon, was jetzt kommt. Jetzt mache ich es ein bisschen schneller, bald können wir es auswendig. Ist ja auch nicht so schwer. Trau dich, Jesus hält fest. Trau dich, weil er dich nicht verlässt. Trau dich, für ihn grad zu stehen. Trau dich, mit Jesus zu gehen. Das Drama geht weiter. Da ist Naaman also. Wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr auch den Propheten entdecken. Seht ihr ihn? In der Bibel wird von Elisa genannt, gesagt, dass er keine Haare auf dem Kopf hatte. Der wird mal von Jungs verspottet, die sagen zu ihm, Glatzkopf, komm doch raus. Deswegen weiß ich, dass der Prophet Elisa keine Haare auf dem Kopf hat. Könnt ihr den sehen? Der ist in der Hütte drin. Ein wenig tut mir der Naaman ja leid. Zuerst kommt er zum König von Israel. Da gab es nur Lärm und Verleumdung. Der König von Syrien will nur Streit mit mir haben. Jetzt landet er beim Propheten Elisa, den er nicht sehen kann. Denn, auf dem Bild wird das richtig gut deutlich, der Elisa schickt nämlich einen Boten zum Naaman raus. Und der, die nächste Überraschung, der sagt, du willst gesund werden? Kein Problem, geh zum Jordan und tauch dich 7-mal unter, dann wirst du sauber. 7-mal untertauchen und dann werde ich sauber? Nun ja, wenn ich ordentlich dreckig bin, dann ist das 7-malige Waschen schon eine Hilfe. Das kann schon sein. Aber dass die Krankheit mit 7-maligem Waschen weg ist, das ist ja bescheuert. Bescheuert, hat auch was mit Scheuern, sauber. Funktioniert nicht. Aber dann ist mir aufgefallen, in der Bibel gibt es so viele merkwürdige Aufträge. Beispiel gefällig. Da sagt Gott zu Abraham, zieh aus deiner Heimat in ein Land, das ich dir zeigen werde. Abraham hatte null Ahnung wohin, keine Ahnung. Oder wie war das mit Noah? Gott sagt, bau ein Schiff, denn es wird eine Flut kommen. Die Leute sagen, ein Schiff in der Wüste, der ist bescheuert, der tickt nicht ganz richtig. Oder da soll ein Blinder sich seine Augen, mit denen er nicht sehen kann, an einem Teich waschen und dann kann er sehen. Da sollen Fischer Fische fangen am helllichten Tag in der Mitte des Sees, wo es am tiefsten ist, wird ausdrücklich beschrieben, da wo es am tiefsten ist. Oder da ist eine Frau, die soll Öl aus einer Kanne nehmen und in ganz viele Gefäße einschütten und schütten und schütten und schütten, und damit sie hinterher das Öl verkaufen kann. Aber sie hatte nur eine Kanne und sie schüttet und schüttet und schüttet und schüttet und schüttet. Vielleicht hatte sie 100 Gefäße und sagt zu ihren Jungs, komm, noch mehr, noch mehr. Wir haben keine Gefäße mehr. Und so geht das weiter. Das sind merkwürdige Predigten. Da sollte ein Prophet, der Hesekiel, sollte sich einen Rucksack fertig machen und sollte dann ein Loch in seine Hütte bauen, damit er mit dem Rucksack durch das Loch rausgehen soll. Also verrückte Sachen. Ich kann schon verstehen, wenn Menschen sagen, das ist mir zu komisch, das ist mir zu blöde. Was soll das mit Gott zu tun haben? An solchen merkwürdigen Dingen scheitert oft das Vertrauen zu Gott. Und ich bin davon überzeugt bis heute. So auch bei Naaman. Voller Unverständnis und dann voller Zorn. Vers 11, da wurde Naaman zornig. So ähnlich zornig wie der König von Israel. Also ihr könnt euch das jetzt praktisch vorstellen. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Ich lasse es jetzt mal sein. Voller Unverständnis und Zorn macht er sich auf den Heimweg. Er sagt noch, die Flüsse zu Hause, Abana und Papa, die sind doch viel besser als alle Wasser hier in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und dann sauber werden könnte. Er wandte sich und zog weg im Zorn. Nun ist Naaman auf dem Heimweg. Da kann man es sehen. Auf dem Heimweg, zwischendurch, mussten sie mal Pause machen. Wenn ihr genau hinschaut, hinten wird gerade die Suppe gekocht. Die Kelle, die liegt ganz hinten. Möhreneintopf mit Fleischeinlage. Und während die da gerade warten, in den Kisten sind noch die Schätze, die sie wieder mit nach Hause nehmen, ist ja nichts passiert. Da beeindrucken mich die drei Diener des Naaman. Die gehen nämlich zu ihm hin. Ich lese uns das einfach vor. Oh, Moment, richtige Stelle. Da machten sich seine Diener an ihn heran und redeten mit ihm. Hört genau hin, was hier steht. Lieber Vater, so reden sie mit ihm, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es dann nicht gemacht? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, dann wirst du sauber. Matteo und Mats, ihr könnt das mal ausprobieren. Wenn die Mama sagt, Matteo und Mats, wasche dich, dann kommt der Marmorkuchen. Magst du Marmorkuchen? Ah, du weißt nicht, was Marmorkuchen ist. Was magst du denn für Kuchen, Mats? Donauwelle? Ah, so mit Schokolade und so. Wackelpudding? Magst du Eis? Was? Okay, naja, jedenfalls, also das, was du gerne magst, die Mama sagt, wasche dich, dann kriegst du das. Dann wäschst du dich, ne? Ah, ja. Ich glaube, so ähnlich hat er überlegt. Mich beeindruckt jedenfalls, dass sie, hier waren es die drei, wir haben nur mit dreien gebaut, dass sie so mit ihrem Herrn sprechen. Anscheinend ist er ihnen total wichtig, wenn sie zu ihm sagen, lieber Vater. Anscheinend ist Naaman wirklich einer, der, mit dem man gut reden konnte, der wirklich Menschen zugewandt war. Vielleicht sind diese Mitarbeiter beeindruckt von dem, was sie erlebt haben. So eine verrückte Situation. Vielleicht war es sogar eigener Glaube, eigenes Vertrauen. Oder ist es die Sorge um ihren lieben Vater? Ich habe keine Ahnung. Die Botschaft ist jedenfalls eindeutig. Naaman, lass es sein, nach deinen eigenen Vorstellungen Hilfe zu wollen. Lass dich auf den Gott mit den merkwürdigen Aufträgen ein. Was anderes kann ich euch gar nicht sagen. Na, ihr wisst schon. Mal sehen, ob ich es jetzt auswendig hinkriege. Trau dich, Jesus hält fest. Trau dich, weil er dich nie verlässt. Fehler, trau dich, für ihn grad zu stehen. Trau dich, mit Jesus zu gehen. fast durch. Im Kopf und im Herzen, da reden sie nochmal mit ihm. Im Kopf und im Herzen wird Naaman klar, ich kann mir nicht selber helfen. Es gibt in Deutschland so die Märchen oder der Lügenbaron Münchhausen, vielleicht der eine oder andere von dem mal gehört, der erzählt so verrückte Geschichten. Der erzählt zum Beispiel eine Geschichte, als er mal im Sumpf gewesen ist, im Moor, und war keiner da, der ihm helfen konnte, da hat er einfach seine Haare gepackt und hat sich, können wir mal ausprobieren, ob das geht. Das geht dann so, dann hat er sich selber rausgezogen. Aber höher geht nicht. Also das geht natürlich überhaupt nicht. Du kannst dich selbst nicht aus dem Matsch rausziehen. Das funktioniert nicht. Naaman begreift, ich kann mir nicht selber helfen. Dann bleibt es, wie es ist. Wenn ich meine zu wissen, was gut und richtig ist und Gott dabei vergesse, dann hat es keine Chance. So ist es immer wieder in der Beziehung zu Gott. Es geht nicht nach unseren Vorstellungen, so nach dem Motto, jeden Tag eine gute Tat und immer nett sein zu Leuten. Ist schön, wenn du das tust, aber es hilft dir überhaupt nicht weiter. Gottes Gebote halten, Geld spenden, es ist nett, wenn du das tust und damit Leuten helfen willst. Aber das hilft dir nicht in der Beziehung zu Gott, kein bisschen. Warum? Im Neuen Testament, zweiten Teil der Bibel, steht ein Satz, damit sich nicht jemand rühme. So nach dem Motto, guck mal, wie gut ich bin. Gott, du musst doch mit mir zufrieden sein. Damit sich nicht jemand rühme. Wir kommen zu Gott nicht durch unsere Leistung. Gott kommt aber zu uns, indem er sich erniedrigt. Im Alten Testament, ersten Teil der Bibel, wird immer wieder schon darauf hingewiesen, Gott schafft einen Weg. Der ist hinter mir riesengroß. Wie viele Meter sind das? 4 Meter? Riesengroß. Gott schafft einen Weg, damit wir mit ihm zusammen sein können. Diese Ankündigungen schließlich gehen in Erfüllung, als Gott Jesus auf diese Erde schickt. Er nimmt alles falsche Sein, alles falsche Denken und Reden und Handeln auf sich, damit wir, du und ich, frei ausgehen können, mit Gott zusammen sein können. Alle Schuld will er vergeben. Und das ist gut, dass ihr hier so ein massives Kreuz stehen habt. Alle Schuld will er vergeben. Jesus stirbt für deine und meine Schuld und sagt, vertrau darauf, dass das der Weg ist, um mit Gott zusammen zu sein. Das ist der einzige Weg, der uns in der Bibel vorgestellt wird. Wieder macht Gott es merkwürdig. Wir sagen, was ist das für bescheuerte Geschichte? Weil jemand stirbt, dadurch kann ich frei mit Gott sein? Ich verstehe es nicht. Aber das ist der Weg, der uns in der Bibel beschrieben wird. Ganz merkwürdig. Er lässt sich mit dem Verbrechertod am Kreuz bestrafen, obwohl er doch nichts falsch gemacht hat. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Er will alles vergeben, allen Eigensinn. Alles, obwohl er nichts falsch gemacht hat. Er tat das für uns, für dich und für mich. Du kannst und vielleicht auch du musst nichts mehr dazu tun. Er hat alles getan. Wow. Wir biegen auf die Zielgerade. Naaman lässt sich drauf ein. Ich fand das noch ganz toll. Da habe ich ein bisschen nachgeholfen. Das finden Sie unten so nicht. Ich habe da extra noch den Naaman hingetan, als er noch krank ist. Die Krankheit erkennt man ja, der Aussatz, ne, an den roten Punkten. Das ist ja ganz eindeutig. Naaman wagt das Vertrauen, den Helm weg, damit dann nicht das Wasser ihm hinterher nochmal in die Nase läuft, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch wirkliche Einsicht, es kann nur besser werden. Jedenfalls macht er das Lächerliche. Er taucht sich 7-mal unter. Das haben wir gestern mit den Kindern gemacht. Das wollen wir jetzt nicht. 1, ich weiß nicht, wie hoch der Jordan war, 2. Pegelstand vom Rhein ist schwierig, 3, 7 Zentimeter in Korb, 4, oh, heute kriege ich Muskelkater, 5, ist auch keine richtigen Kniebeugen, die ich mache, die sind geschummelt, 6, vielleicht war es, als er beim 6. Mal rauskam, immer noch krank, ist ja auch klar, wie oft sollte er sich untertauchen? 7, also nochmal runter. Vielleicht hat er sich erst gar nicht getraut zu gucken. Aber dann ist er schlagartig gesund. Ich lese uns vor, seine Haut wurde wieder gesund, wie die Haut eines jungen Knaben. Ich habe mir hier aufgeschrieben, wie so ein kleiner Babypopo, so ungefähr. Naaman hat sich darauf eingelassen. Oh, Moment. Ah, habt ihr den Unterschied gesehen? Ja. Jetzt habe ich mir extra aufgeschrieben, dass das Besondere aufleuchten soll, dann habe ich es vergessen. Komm, einmal noch. Jetzt kann ich es auswendig. Welche Tonart? G-Dur. Trau dich, Jesus hält fest. Trau dich, weil er dich nie verlässt. Trau dich, für ihn grad zu stehen. Trau dich, mit Jesus zu gehen. Naaman wird sofort klar, wem er die Heilung zu verdanken hat. Nämlich wem? Naja, wir werden das sehen. Er macht sich auf den Weg zurück zu Elisa. Darüber hatten wir gestern gesprochen. Er hätte ja auch direkt nach Hause fahren können, zu seinem König, zu seiner Frau und zu dem Mädchen. Hätte seiner Frau einen Kuss gegeben, hätte gesagt, danke Schatz, dass du mir den Tipp von dem Mädchen weitergegeben hast. Nee, er kehrt um. Darüber hatten wir gestern kurz gesprochen. Warum? Um sich zu bedanken. Das finde ich klasse. Elisa hat ihm ja geholfen. Ich lese einfach mal vor, was hier in der Bibel drin steht. Er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Ländern, außer in Israel, so nimm nun mein Geschenk von mir, deinem Knecht, an. So haben die geredet. Das finde ich sehr beeindruckend. Er kehrt sofort um. Links werden noch hier die Pferde, die futtern da gerade noch beim Elisa am Buschstrand rum. Er kehrt sofort um. Und nun sieht er den Elisa. Eben war es nur der Bote. Nimm das Geschenk. Ich finde das sehr beeindruckend. Was macht der Elisa? Mats, weißt du, warum der das nicht angenommen hat? Weil es Gott gemacht hat. Elisa sagt nicht, ach ja, ist ja ein nettes Nebeneinkommen, kann man ja machen, ist ja nichts Schlimmes. Nee, ich mache das nicht. Es steht mir nicht zu. Gott hat das gemacht. Ich lese mal vor, was hier steht. So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht an. Und Naaman nötigte ihn, das heißt, nun mach doch, nimm's doch, nimm unbedingt, ich bin dir so dankbar. Nein, ich nehme es nicht. Er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Er hat es nicht genommen. Ihm ist bewusst geworden, es ist der lebendige Gott. Gott hat Mittel und Wege, wo wir keine Ahnung von haben. Der so merkwürdige Aktionen macht, ganz, immer wieder unterschiedlich bemerkenswert handelt. Das tut er bis heute. Ich habe mir vor ein paar Jahren beim Fahrradfahren, also ich bin ganz unschuldig gewesen, das lag an dem Berg und die Kurve, die zu schnell kam, die war schuld. Das ging so runter und dann bin ich, ja, die Kurve ging links rum und meine Kurve, die ich gefahren bin, ging geradeaus. Da habe ich mir den Oberarmkopf gebrochen. Die ganze Geschichte hat mich ungefähr ein halbes Jahr gekostet, gebraucht, weil da erstmal aus meiner Sicht eine falsche ärztliche Behandlung gelaufen ist, dann doch ins Krankenhaus und weil ich konnte den Arm nur noch so hoch, mehr ging nicht mehr, weil ich 3 Monate oder 4 Monate den Arm nicht bewegen sollte aufgrund eines Arzthinweises. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe während dieser ganzen Zeit keine Schmerzen gehabt. Im Krankenhaus war eine kleine OP, habe ich ein Mittel reingekriegt, da war so viel Dröhnung drin, dass ich den Arm nicht mehr gespürt habe. Ich habe Angst gehabt, wenn ich im Flur entlang gegangen bin, dass mein Arm zwischen der Tür hängen bleibt und ich merke es gar nicht. Na kurzum, ich habe keine Schmerzen gehabt, hatte mehrere Monate Physiotherapie und während dieser Zeit konnte ich mit ganz vielen Menschen über Gott reden. Vielleicht war das nötig. Merkwürdige Wege, die Gott führt. Ich weiß es nicht. ist für mich so eine Beobachtung. Gott handelt bis heute merkwürdig, aber er macht es gut, ganz sicher. Wobei ich nicht bestimme, was gut ist, sondern Gott. Ein bemerkenswerter Entschluss beendet den Bericht. Naaman will ab jetzt nur noch den einen Gott verehren, den er kennengelernt hat. Er will ihn anbeten. Und anbeten heißt so viel wie loben, preisen, rühmen, sich begeistern. Ich habe das letztens mal gelesen. Anpreisen, wie jemand, der seine gute Sache draußen auf dem Markt anbietet. Hier die Fische und die Kohlköpfe. Hier gibt es ganz viel Gemüse am Niederrhein. Ne? Ich stelle mir das so vor, in Düsseldorf auf dem Markt. Hier der Kohl hier aus Brüggenbracht, das ist der allerbeste. So ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. So ähnlich mag das gewesen sein. Nun, der Amann wollte jetzt aber nicht über Kohlköpfe oder sowas reden, sondern über Gott, der so einzigartig ist, so großartig ist. Und das macht er damit deutlich. Das ist das vorletzte Bild, glaube ich. Er macht es damit deutlich, indem er nämlich sagt, ich möchte Erde, Sand oder was auch immer aus Israel mitnehmen, denn zu Hause will ich mir das im Garten oder wo auch immer hin tun und ich will, wenn ich bete, zu Hause nur noch auf diesem Sand beten. Also er kann auch woanders beten, beten kann man überall, aber er hat gesagt, ich will damit mir deutlich machen, in Erinnerung rufen, ich habe diesen Gott in Israel kennengelernt. Das finde ich beeindruckend. Naaman setzt ein Zeichen für sich selbst und das andere auch erkennen. Die werden wahrscheinlich zu Hause gesagt haben, was machst du da, bringst deinen Sandkasten mit? Ja, und sofort hat er was zu erzählen. Warum hat er deinen Sandkasten mitgebracht? Warum macht er das? Vielleicht ist das auch ein Hinweis für uns, dass wir Menschen ermutigen, Gott ist da, er ist ganz sicher da. Manchmal ganz anders als gedacht. Und das ist das letzte Bild, das ist so ein bisschen eine Übersicht. Da kann man sehen, da kommen die gerade auf uns zu. Meine Idee dabei ist gewesen, als ich das Foto so gemacht habe, Naaman macht sich auf den Weg in ein neues Leben. Naaman hat eine Entscheidung getroffen fürs Leben, Gott sei Dank. Dieser Gott lädt dich ein, auch ganze Sache mit ihm zu machen, ihm zu vertrauen, weil er der ist, bei dem es sich lohnt zu vertrauen. Amen. Jetzt beten wir noch.